Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, bei uns in Klassik für Taktlose geht es ja eigentlich immer ganz harmonisch und entspannt zu. Aber es gibt eine Musik, wenn wir uns die gleich anhören, dann kriege ich Bilder im Kopf, wie du mich im Eiltempo durch die Redaktion jagst, wir dabei das ganze Haus förmlich auseinandernehmen, dass die Zettel und Zeitungen nur so fliegen. Alles Mögliche geht zu Bruch, ich entwische die aber immer knapp, weil ich mich immer irgendwo durchwende. Wir beide kriegen dabei allerlei Dinge auf den Kopf geknallt und am Ende fliegt ein Konzertflügel aus dem Fenster und verfehlt uns knapp.
Das sind also deine Presse-Albträume.
Nein, das ist das, was ich höre und was ich sehe von meinem inneren Auge, wenn ich jetzt das höre.
Also da, meine Damen und Herren, ein Presse-Comic.
Ja, was höre ich denn da?
Ja, das ist der Auftakt zum Finale der Ouvertüre zu Wilhelm Tell, Guillaume Tell eigentlich, von Gioachino Rossini.
Ja, für mich ist die Melodie der Soundtrack von Tom und Jerry, Bugs Bunny, Donald Duck, ein Cartoon-Soundtrack. Aber ja, es ist offenbar auch Teil einer Oper. Und damit sind wir in einer neuen Folge unserer kleinen Miniserie Taktlos to Go, wo wir über die berühmtesten Melodien der Klassikwelt und die Geschichten dahinter im kurzen, knackigen, snackbaren Format sprechen.
Ja, naja gut, also das ist ja, das fängt ja schon damit an, dass wir uns das Stück herauspicken. Wie gesagt, das ist eine Ouvertüre, die weit über 10 Minuten dauert, zu der letzten Oper, die Gioachino Rossini komponiert hat, Wilhelm Tell eben nach Schiller, und die ist eigentlich in 4 großen Teilen, ein sehr ruhiger Teil, dann ein regelrechtes Gewitter, eine der vielen Gewittermusiken, die es in der Symphonik und in der Oper auch gibt.
Die Ouvertüre meinst du jetzt?
Nicht die Ouvertüre, ich spreche nur von der Ouvertüre. Nein, wir sprechen nur von der Ouvertüre.
Aber das erste Stück, das Einstiegsstück.
Du hast gerade gesagt Snackbar, ja. Und das ist genau das, was wir jetzt hier machen. Also ich sage jetzt nur, was wir wegstreichen. Also ein lyrischer, ruhiger Beginn, eine aufwühlende Gewittermusik, auch nicht schlecht zu hören, und dann ein sogenannter Kuhreigen, das ist so eine Hirtenmelodie, und dann plötzlich blasen die Fanfaren, wie wir es gerade gehört haben, und es beginnt dieser Galopp. Das ist eine wirkliche Galoppade, so wie wir es von den Johann Strauss Vater und den Strauss Söhnen kennen, also Galopp, schon von Schubert gibt sowas, das ist wirklich eine Galoppade, und daher ist es auch so wunderbar, also dein Albtraum, dein Presse-Albtraum spricht dafür, und natürlich Tom und Jerry. Die Leute glauben, das ist Realität bei uns. Also Klaviere fliegen nicht aus dem Fenster. Aber jedenfalls, das ist so das typische Comicstrip-Szenarium und ja, ist natürlich ideal zum Untermalen.
Ja, ja, was siehst du denn, wenn du das hörst?
Ja, es ist eine Galoppade, natürlich. Ja. In Wahrheit ist es der Schluss, triumphale Schluss, das sozusagen die Freude, dass die Revolution gegen die Habsburger gewirkt hat und dass sozusagen der Rütli-Schwur eingelöst wird und dass die Schweiz entsteht. Das ist ja eigentlich die Handlung, um die es geht, nicht?
Das ist die Handlung der Oper, und das Stück ist aber Teil des ersten Satzes, oder nicht nur des ersten Satzes, sondern der Ouvertüre. Also es ist da das Ende vom Anfang.
Das Ende vom Anfang, genau.
Okay.
Und die Oper ist sehr lang. Also das ist die Musik, die nach ungefähr 10 Minuten kommt, wenn man drin sitzt, wo der Vorhang noch gar nicht aufgegangen ist.
Also ein bisschen ein Sneak Peek in das, was noch kommen
ganz
wird.
Ganz genau, ja.
Okay, und was kommt denn da jetzt wirklich? Also die Oper Wilhelm Tell, was erzählt die nochmal genau?
Naja, die Geschichte des Wilhelm Tell, so wie man sie von Schiller kennt. Also wir erleben da den Rütli-Schwur. Wir haben eine Liebesgeschichte, die interessant ist, weil einer der Freiheitshelden, der Arnold, verliebt sich ausgerechnet in eine Habsburgerin, die sich dann aber auf die Seite der Aufständischen schlägt. Aber das macht natürlich viel böses Blut. Und letztendlich ist die Tell-Geschichte da drinnen mit dem Apfelschuss und mit dem Mord an dem Gessler. Also alles, was man aus dem Stück eigentlich kennt. Und das ist der Gründungsmythos der Schweiz. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn, hat alles nicht gegeben, aber funktioniert wunderbar bis heute.
Die bösen Habsburger, die Tyrannen und auf der anderen Seite der Wilhelm Tell, der Held, der sich dagegen auflehnt. Mhm. Seine kleine David gegen Goliath-Geschichte.
Robin Hood mit der Armbrust. Kriegt den Auftrag, den Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen trifft.
Wie klingt denn das eigentlich?
Ja, das können wir jetzt hier nicht reinspielen, weil es ist eine relativ lange Szene, wo man nicht wirklich jetzt hören kann. Aha, also der Schuss ist jetzt nicht so symphonisch umgesetzt, aber es ist die zentrale Szene, wo es gibt viele bedeutende Szenen da drinnen. Es ist auch komponiert, das Gewitter, das ist die Anleihe der schon erwähnten Gewittermusik, die dann später wiederkommt, wenn Tell, der als einziger imstande ist, das Boot durch das Gewitter zu rudern über den See, freigebunden, er ist gefangen von den Habsburgern, muss freigegeben werden, weil sonst kommen die nicht ans Land. Nicht? Und er stößt eigentlich das Boot zurück, damit die untergehen, was aber nicht gelingt. Und dann erschießt er den Statthalter. Nicht? Das ist eine wilde Geschichte, natürlich eine heroische Geschichte mit einem ebenso hymnischen Finale, wie es gehört. Also ein bisschen so wie Fidelio von Beethoven, nur halt auf Schweizerisch oder auf Französisch. Der berühmte italienische Komponist Gioachino Rossini, längst in Paris beheimatet, als seine letzte Oper hat das komponiert.
Wie kommt ein italienischer Komponist drauf, einen Schweizer Nationalmythos zu vertonen?
Ja, das muss man sehen aus der Zeit heraus. Es war nach der Französischen Revolution, vor allem in Paris, natürlich Revolutionsopern waren en vogue. Frucht dessen ist ja zum Beispiel der Fidelio von Beethoven, der auf einem solchen Revolutionsstück beruht und auch als eine Befreiungsoper, Revolutionsopern, Befreiungsopern und so weiter.
Und 1829 sind wir da übrigens.
Wir sind, also bei Rossini sind wir 1829 und da ist, muss man schon musikhistorisch etwas dazu sagen. Rossini war natürlich in den Jahrzehnten davor der Schöpfer der mehrheitlich komischen Opern, der Opera Buffa. Also wir alle kennen den Barbier von Sevilla, viele kennen auch noch Cenerentola, das ist unser Aschenbrödel. Das sind brillante, witzige, spritzige Opern mit tollen Arien, Koloraturen und launigen Ensembles und so. Und das war seine absolute Meisterschaft. Und jetzt kommt er nach Paris und dort sind gerade natürlich diese Revolutionsopern en vogue und da sucht man vor allem nach einer mehr oder weniger bürgerlichen Form des großen heroischen Musiktheaters. Denn mittlerweile sind die Bürger da zu einigem Format gekommen und es wollten jetzt nicht immer nur die Kaiser und Könige und Götter auf der Bühne herumstolzieren sehen, wie es nicht nur bei Richard Wagner, sondern 150 Jahre früher schon in der Repräsentationsoper in der französischen gewesen ist. Und so entstand also aus diesem Amalgam Revolutionsoper und große heroische Oper entstammt das, was wir dann musikhistorisch Grand Opera nennen, also die große Oper. Und die hatte dann eine ganz bestimmte Form, wo, das sei noch kurz gesagt, letztendlich formal gesehen, die beiden längsten Wagner-Opern sind eigentlich deutsche Varianten der Grand Opera, nämlich die Meistersinger und die Götterdämmerung. Glaubt kein Mensch, ist aber so, können wir eine eigene Sendung drüber machen. Aber tatsächlich war das die Kunstform in Paris der 30er Jahre. Nicht? Und erfunden hat das eigentlich in dieser formalen Konzeption unser Rossini mit seinem Wilhelm Tell. Also es gab im Jahr davor die Uraufführung der Stummen von Portici von Aubert.
Davon habe ich noch nie gehört.
Nein, aber eine wichtige Oper, deswegen, das war die erste, die diese Form sozusagen ins Leben gerufen hat und die immerhin im Jahr 1830 bei der Aufführung in Belgien die belgische Revolution eingeleitet hat, weil das Publikum, aufgeheizt durch die Revolutionsszene, die da drinnen ist, aus dem Theater gestürmt ist und damit die Loslösung Belgiens von Holland begann, von den Niederlanden. Aber das ist, führt jetzt zu weit, aber diese Oper hat tatsächlich eine Revolution ausgelöst.
Das ist ja, aber kann man dann sagen, das Publikum wollte Bürgerliches, Aufständisches, Revolutionäres, hat es zuerst in der Musik bekommen und hat es dann tatsächlich auch auf die Straße getragen.
So könnte man es verkürzt sagen, wobei das Lustige ist, dass die schon nach dem vierten Akt losgestürmt sind, wo man auch denken kann, jawohl, das wird jetzt gut gehen. Das geht gar nicht gut aus in der Stummen vom Portici, denn die Bösen überleben da. Ja? Aber das war denen wurscht, weil die waren schon weg. Ich meine, das ist natürlich nur ein kleiner Teil des revolutionären Potenzials, das damals war. Aber interessant, dass tatsächlich der Signalschuss zum Beginn der belgischen Revolution war wirklich die Aufführung der Stummen von Portici. Und im Jahr danach die gleichzeitig komponierte Oper Wilhelm Tell von Rossini, die viel besser ist in jeder Hinsicht als das, was Aubert komponiert hat. Weil das war halt Rossini und der war der Opernmeister seiner Zeit. Das ist gar keine Frage. Und ein bisschen so könnte man sagen, er hatte gar keine Lust mehr eigentlich, weil er war krank und das war die Hälfte des Lebens, um es mit Hölderlins Gedicht zu sagen, für ihn. Er, auf dem Höhepunkt seines Ruhms hat er aufgehört und hat sich nur mehr der Küche gewidmet. Ich habe immer gesagt,
also er übersiedelt. Gourmet und Hobbykoch ja. gewesen.
Und bevor er in die Küche übersiedelt ist, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass er wirklich ausgebrannt war, hat 5 Opern pro Jahr komponiert in der Zeit davor. Aber wie auch immer, er hat sich dann in die Küche zurückgezogen. Und davor hat er aber geschaut, was machen denn die Kinder da alle? Ja? Aha, die wollen da jetzt so diese Revolutionsoper da. Und dann, ich sage es immer mit dem Bild, dann hat er als alter Meister gesagt, also ich zeige euch noch geschwind, bevor ich in die Küche gehe, zeige ich euch noch geschwind, wie das geht. Und hat Wilhelm Tell hingehört und das ist das Musterbild und wahrscheinlich die beste Grand Opera, die je komponiert worden ist. Der es dann perfektioniert hat, war Giacomo Meyerbeer, ein Deutscher mit einem italienischen Namen, der in Paris die Grand Opera eigentlich im Verein mit dem Librettisten Eugène Scribe zu Weltruhm gebracht hat. Der hat die paar ganz großen Beispiele, der Prophet, die Afrikanerin, komponiert und die haben Jahrzehnte das Repertoire beherrscht.
Okay. Und Wilhelm Tell, da ist es gut ausgegangen für die Revolutionären, also eigentlich ein schöner Anreiz, revolutionär tätig zu werden. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, da wird die Geschichte von Wilhelm Tell erzählt und in dieser Ouvertüre wird die Geschichte schon mal vorweggenommen und dieser letzte Teil, dieses Finale der Ouvertüre, dieser wilde Ritt, den wir gehört haben und der so berühmt ist als Melodie, das ist dann sozusagen der Freiheitsritt von den Schweizer Soldaten, von den Aufständischen, die es geschafft haben, sich loszueisen sozusagen, von der Tyrannei. Mhm. Das heißt, kann man sagen, dass dieser Cartoon-Sound, das ist eigentlich der Sound des Aufstands?
Ja, könnte man ruhig so sagen, ja, des erfolgreichen Aufstands. Es ist ja so, wie du sagst, ich meine, das ist eine typische Potpourri-Ouvertüre, hat man das genannt, wo verschiedene Elemente, die zum Teil tatsächlich dann später in der Oper noch einmal kommen, vorweggenommen werden. Ein bisschen so hat es ja Beethoven versucht mit den ersten Ouvertüren, die er für seinen Fidelio komponiert hat, die Leonoren-Ouvertüren, die ja auch schon das positive Ende vorwegnehmen. Im Freischütz von Weber haben wir es da ganz stark, da wissen wir, das geht gut aus nach den ersten 10 Minuten, wenn man die Ouvertüre gehört hat, weiß man, da geht es ziemlich tragisch zu, aber das wird gut ausgehen. Mhm. Nicht? Ja. Und das ist hier auch der Fall.
Ja. In diesem Fall, die bekannteste Verwendung von diesem Finale ist ja neben diesen ganzen Cartoons, die ich aufgezählt habe und wo das, glaube ich, wahnsinnig gern verwendet wird. Also das passt halt einfach in diese, ja, in dieses comichafte, schnelle, auch fast im Zeitraffer gespielte Handeln, Geschehen. Aber auf jeden Fall eine sehr bekannte Verwendung ist auch die als Titelmelodie von der amerikanischen Serie The Lone Ranger. Da wurde auch als ein Stück das Heldenmut und Abenteuer, da ist dieser wilde Ritt wird dann halt auch aufs Pferd übertragen. Aber was ich dich fragen wollte, gehört das wirklich so schnell, wie wir es bei Tom und Jerry hören?
Das ist in diesem Tempo gedacht. Das ist ein richtiger Galopp. Ja, das mit Galoppieren hat das was das zu tun. Schon. Das hat was mit Pferden zu tun.
Ist das schon ein bisschen als Karikatur gedacht?
Ich glaube gar nicht, dass es als Karikatur gedacht ist, sondern das ist ein Aufjubeln, ein Sieg, ein Losstürmen, das nicht aufzuhalten ist. Eigentlich ein Signal für eine unbezwingbare Aktion, wenn man so will, die halt da in dem Fall dann die Revolution ist. Es könnte genauso gut sein, dass es ein Pferderennen ist und dass die Musik ist, die der die Pole Position hat und hält, begleitet. Okay. Nicht?
Wie ist es, wenn Teile von einer Oper oder von einem Musikstück so ein Eigenleben entwickeln, dass sie so oft in anderen Kontexten eingesetzt werden, dass man als Publikum, aber vielleicht ja auch als Musikerin und Musiker schon so fixe Bilder im Kopf hat? Mhm. Hat das eine Auswirkung auf die Wahrnehmung im klassischen Musikkontext auch? Oder anders gefragt, haben die Bläser im Orchester dann vielleicht auch Bugs Bunny im Kopf, während sie das spielen?
Sicher. Nein, also das ganz sicher. Ja, das, jeder Musiker, der das spielt, kennt einige dieser Zeichentrickversionen zumindest. Also da bin ich mir ganz sicher. Macht auch Freude und ist in dem Fall ja auch nicht schädlich, weil es soll ja Freude vermitteln, nicht? In diesem Fall. Es gibt auch schädliche Wirkungen. Wir haben das mal besprochen. Gustav Mahler, das Adagietto, der vierte Satz der fünften Symphonie, ist verwendet worden von Luchino Visconti als Soundtrack für den Tod in Venedig. Und seit damals ist das konnotiert mit dem Tod, mit dem Sterben in Schönheit. Und das Gegenteil ist der Fall. Es ist in Wahrheit ein Liebesbrief an Alma Schindler, die kurz darauf Gustav Mahlers Ehefrau wurde. Und das ist natürlich damit tot, weil jeder, der den Film gesehen hat, ist natürlich jetzt auf ewig gestraft, dass er diese Musik, wann immer er sie hört, immer mit dem Sterben in Verbindung bringt. Und das ist wahrscheinlich auch nicht mehr auszumerzen.
Ja. Bei der Ouvertüre von Wilhelm Tell vielleicht auch nicht mehr. Aber das kann ja jeder selbst jetzt gleich überprüfen.
Wir spielen jetzt wie gewohnt in Taktlos to go das Ganze, aber es ist nicht das Ganze. Es ist der Schluss der Ouvertüre von Wilhelm Tell von Rossini.
Danke fürs Dabeisein.
Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.